Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk haben wir Roland Eitel, der wohl größte Medienberater, was ich gerade gelesen habe, im deutschen Fußball 1, zu sein. Ja, was? Du darfst mich nicht unterbrechen, ich muss noch weitermachen.
Ja,
und zu was heißt, sein. Schon wieder.
Was heißt,
zu sein. Du bist der größte Medienberater.
1,84
Meter. Ja, super. Okay. Zu seinen Klienten gehören und gehörten zum Beispiel Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, Mesut Özil, um nur wirklich einige zu nennen. Meine Frau würde zwar auch nicht wissen, wer das ist, aber der interessierte Fußballfan unter uns hier wird es wissen. Roland, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt bin ich wieder dran.
Jetzt. Wobei, ich finde schon gut, deine Frau ist ja richtig glücklich, oder?
Sehr. Sie hat vom deutschen Fußball keine Ahnung als Tirolerin. Ich muss dazu aber auch sagen, auch vom österreichischen Fußball hat sie keine Ahnung. Und das ist auch gut so. Roland, wir müssen dringend darüber reden, was gerade passiert. Deshalb habe ich mir das gewünscht, dass wir reden. Erst diese unsägliche Diskussion um das deutsche Fußballtrikot. Ich finde es übrigens, by the way, richtig cool. Und dann auch noch, was mich wirklich gewundert hat, das Thema Nike und Adidas DFB. Katastrophe. Was sagst du dazu?
Ja, vor allem, das ist ja ein größeres Thema, das man nicht mit einem Wort irgendwie festlegen kann. Also, ich bin schon eigentlich auch für die freie Marktwirtschaft, zunächst mal. Also, wenn einer viel mehr Geld bietet, wird es halt schon schwierig. Aber in dem Fall ist schon klar, wenn du einem, ich sag mal, vor die Haustür kacken willst, ist es immer noch teurer, als wenn du ihm auf die freie Wiese hinkackst. Und deswegen hat natürlich Nike unfassbar viel Geld geboten. Kann man machen, aber man darf sich dann nie mehr über FIFA, Infantino, UEFA oder sonstige aufregen. Also ich finde es halt ein bisschen schofel, wie das Ganze abläuft. Zeitpunkt katastrophal, Kommunikation katastrophal. Aber ja, der Verband hat ja in diesen Bereichen eh nicht so überzeugt in den letzten Jahren.
Also ich finde auch das, also als ich das gelesen habe, für mich war halt so deutsche Nationalmannschaft natürlich auch immer mit Adidas verbunden. So ein bisschen Lokalpatriotismus ist mir da ganz wichtig. Dann halt auch, wie lange man zusammen war. Und manchmal darf man einfach auch nicht unbedingt über das Thema Geld nur gehen. Weil ob es jetzt 50 Millionen sind, natürlich klar, 100 Millionen, krass, brauchen wir nicht drüber reden. Und auch gerade freie Marktwirtschaft, total verstanden, aber ich finde so, die deutsche Nationalmannschaft, die gehört uns ein Stück weit allen. Mhm. Und da muss man halt einfach auch gucken, will man das wirklich so? Also,
aber du bist schon der falschen Kommunikation oder Fehlkommunikation erlegen. 50 Millionen war das, was Adidas bisher bezahlt hat pro Jahr. Und 100 Millionen ist das, was Nike geboten hat. Also wir kennen ja das, wenn wir es vergleichen, können wir es ja nur mit dem Angebot von Adidas vergleichen, theoretisch. Mhm. Ja. Schon da beginnt es praktisch. Und dann die ganze Argumentation, die Amateurvereine. Also ich glaube jetzt nicht, dass der TSV Gräfelfing oder dass Nike am TSV Gräfelfing interessiert ist. Also Nike ist ja total star-orientiert. Breitensport interessiert die nicht. Es ging einfach darum, denen vor die Haustür einen hinzusetzen.
Ja, naja, es war dann auch, ich habe es ja natürlich auch so ein bisschen da verfolgt und gelesen und dann immer gleich, ja, und soll die Jugend unterstützen, Frauenfußball und klingt alles gut und am besten holt man noch den Paralympics raus, genau, damit man wirklich alle noch hat. Finde ich auch schwierig, aber ich fand das auch wieder so schwierig, da sieht man mal so gerade, du hast was Schönes gesagt, wir haben uns ja zum Frühstück vorher getroffen, dass so die Nationalmannschaft oft auch ein Spiegel ist von der Grundstimmung, die gerade in einem Land herrscht. Und das ist es halt gerade einfach. Es ist einfach gerade alles schwierig, mühsam und nicht einfach. Und warum soll das jetzt locker laufen.
Ja, also, ja. Aber wir haben natürlich schon bei dem ersten Thema, auch bei dem Trikot, für mich so eine unfassbare Empörungskultur, wo ich manchmal überlege, wo kommt die her und warum können wir die nicht stoppen? Also wenn irgendeiner irgendwo was sagt, wird das immer aufgeblasen. Ich habe immer hier so mein Beispiel im Café Mohrenköpfle, Schwäbisch.
Ja.
Eine Woche lang Leserbriefe, jeden Tag ein Artikel in der Zeitung. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Und es heißt immer noch so. Also jeder regt sich mal auf und nächste Woche kommt wieder das nächste Thema. Aber Hauptsache, wir haben was, wo wir uns aufregen können.
Man muss, glaube ich, manchmal einfach standhaft bleiben.
Ja.
Und einfach durchgehen und nicht zu schnell einknicken.
Ja.
Also, finde ich auch. Aber wie findest du das neue Trikot?
Ja, überragend.
Klar. Also ich finde es total zeitgemäß.
Ja, und wenn ich es cool. nicht zeitgemäß finden würde, würde ich sagen, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich kaufe das nicht. Also, aber die, die es kaufen, werden jetzt eher auf das anspringen als auf das Weiße.
Na, du hast ja auch erzählt oder hattest du gepostet, du warst ja auch sehr bei Twitter rauf und runter und so, du hast dich ja dazu auch geäußert, dass das wohl das bestgehendste Trikot aktuell ist, was verkauft worden ist. Und deshalb noch umso schlimmer das Adidas-Trikot und jetzt dann der Wechsel. Aber
innerhalb von 2 Wochen.
Wahnsinn. Da war ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du, ich habe ein bisschen nachgelesen und so und da steht jetzt wirklich immer drin Medienberater, was ich einen super Begriff übrigens finde. Als ich wusste immer nicht genau, wie man dich titulieren soll. Medienberater finde ich klasse. Was macht ein Medienberater?
Also Medienberater, das war vielleicht mal viel, viel, viel früher. Also im Grunde ist die Arbeit, würde ich schon sagen, die Innensicht, die gewisse Leute haben, die im Fußball tätig sind, mit einer Außensicht zu kombinieren. Weil diese Fußballer, Trainer, Stars, Verbände, Vereine eben doch immer in so einem Tunnel drin sind oder ja, und in so einer Bubble. Und gar nicht mehr oder sich immer mehr von der Öffentlichkeit entfernen. Das sehe ich schon so als die Hauptaufgabe.
Also was ich gerade feststelle, ist, dass es gibt ja, glaube ich, keinen so hochgekochten Sport in ganz Deutschland wie ein Fußball. Also es gibt ja eigentlich nur Fußball. Ansonsten gibt es ja da, glaube ich, gut, ab und zu liest man ein bisschen Handball und dann, ich mache jetzt wahrscheinlich den größten Fehler, den man machen kann, indem ich über andere Sportarten irgendwas nicht so Positives sage. Aber eigentlich gibt es für einen Deutschen eigentlich nur Fußball. Und ich finde das so Wahnsinn, wie hoch emotional sowas ist. Also du hast jetzt wahrscheinlich gerade auch Liverpool gegen, korrigier mich, Ajax Amsterdam oder war das so? Gerade das Spiel, was waren jetzt gerade mit Jürgen Klopp und dass er dem einen Trainer da...
Ach so, Legendenspiel, ja klar, nur ein Legendenspiel.
Das Legendenspiel. Ja. War das gegen Ajax oder ist das...
Ja, nur ehemalige Spieler, ja.
Genau. Und wie sowas... hochgekocht wird, wie toll die Leute sowas finden, wie die mitgehen und dann hast du da 60.000, also ich glaube, man muss viel mehr so eine Veranstaltung machen, um die Leute mal wieder wach zu rütteln und Emotionen zu wecken. Ich finde es ein Wahnsinn.
Ja. Ja, es ist halt einfach so, in Deutschland laufen alle Sportarten, wenn wir nationale Helden haben. Solange wir Boris Becker haben, läuft Tennis. Wenn wir Steffi Graf haben, läuft Tennis. Wenn wir Sven Hannawald haben und Martin Schmidt, läuft Skispringen. Mit Michael Schumacher läuft Formel 1. Nur Fußball läuft immer.
Ja, da gibt es halt zu viele wirkliche große Könner. Ja, hat dich auch mal ein anderer Sport, also bist du auch mal fremdgegangen? Also haben dich auch andere mal dazugeholt und haben gesagt, du pass auf Roland, du machst da einen mega Job im Fußball. Wir brauchen dich auch mal.
Ja, ich bin ja schon auch für Unternehmen tätig, wie hier jetzt MHP zum Beispiel und darüber auch im Basketball. Ja, klar, natürlich ist Fußball halt auch mit das Lukrativste. Lukrativ ist zum Beispiel wahrscheinlich auch Tennis, Formel 1, aber dann müsstest du halt immer mitreisen, dann müsstest du immer dabei sein und das wollte ich eigentlich nicht.
Oder deine Frau will das nicht.
Genau.
Oder sie will es und du weißt es nicht, dass sie es eigentlich will.
Kommunikation.
Genau, da war das Thema wieder, Kommunikation. Roland, möchtest du nicht mal in Formel-1-Geschäft einsteigen?
Ja, nein, genau.
Ich möchte ja. Hierbleiben.
Ja.
Du, Basketball verbindet dich ja auch nochmal dafür, dass du zwei begnadete Spielerinnen als Töchter hast. Ja, also das hat ja auch nochmal, da kann man wieder die Brücke schlagen zum Thema Basketball. Aber gibt es sonst noch Sportarten, wo du sagst, das findest du richtig gut? Da möchtest du auch weitermachen, mehr machen?
Nee, nicht mehr machen. Also in meinem Alter will man immer mehr machen. Aber ich finde zum Beispiel Volleyball überragend, weil das halt ohne jegliche Aggressivität ist. Ja, aber ich bin eigentlich schon ein Grundsportler, der auch Hahnenkammstreif anguckt oder Vierschanzentournee. Das ist schon alles irgendwie in mir drin.
Verstehe. Du, wir müssen mal kurz auch über Jürgen Klinsmann sprechen. Du musst immer sagen, wenn du was nicht sagen möchtest.
Wir können
aber alles erzählen. Ja. Ich finde den ja wirklich richtig, richtig cool. Aber ich sehe den eigentlich immer nur irgendwie leider scheitern. Ob es bei Bayern München war, ob es bei Hertha war, ob es jetzt in der Nationalmannschaft war, Südkorea, ist das richtig, Südkorea?
Ja.
Warum? Der ist doch ein richtig cooler, charismatischer Typ, der eigentlich doch mit dem Team umgehen kann, der begeistern kann. Also warum klappt denn das immer nicht?
Wenn es ganz so einfach wäre, also sagen wir es mal so, überragender Typ, einer, ich würde schon sagen, der drei großen Fußballer in Deutschland, oder ja, einer der größten Fußballer in Deutschland, sagen wir es einfach so, der Weltmeister, Europameister wurde. Was man halt wirklich immer auch wieder sagen muss, der einfach dieses Land verändert hat, 2006 mit der WM, oder einen großen Teil dazu beigetragen hat. Dann müssten wir die einzelnen Fälle einfach durchgehen. Also Hertha BSC war einfach eine Chancenlosigkeit, wo es ja anschließend deutlich schlechter wurde, als er weg war. Deutlich schlechter. Bayern München, ja, da gibt es jetzt Trainer, da ist die Haltbarkeit noch viel kürzer. Und das sind eigentlich jetzt, egal ob Nagelsmann oder Tuchel, ja, auch keine schlechten Trainer. Ich glaube, wir müssen wegkommen von guten Trainer und schlechten Trainer. Es gibt einfach Trainer, da passt alles. Und es gibt Trainer, die passen halt mit der Mannschaft nicht zusammen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Klar, Jürgen Klopp ist jetzt eine Ausnahme, Guardiola ist eine Ausnahme. Aber selbst wenn jetzt Jürgen Klopp bei Bayern wäre und die würden drei Spiele verlieren und der Erste auf der VIP-Haupttribüne sagt, er kann sich unser Trainer nicht mal rasieren, beginnt schon die Problematik. Also es gibt halt Momente, diese Leute haben, wie soll ich sagen, einfach mehr Ahnung vom Fußball als die meisten anderen. Ich meine, der Jürgen Klinsmann hat unter den größten Trainern trainiert, den kann jetzt im Fußball nichts mehr überraschen. Aber schon jeder ist einfach mal abhängig, ob das alles passt, ob es nicht passt, ob es schon am zweiten Tag losgeht. Der verdient doch eigentlich viel zu viel. Wie jetzt fängt er mit dem Essen an? Früher haben wir Schweinebraten gegessen und haben gewonnen. Und wenn das halt mal losgeht, dann wird es halt echt schwierig in unserem Lande.
Naja, scheiße. Aber mich wundert das immer so, weil ich sehe halt oft, mir ist jetzt wieder aufgefallen mit dem Kovac zum Beispiel, der ja eigentlich auch, ich kann es immer nicht beurteilen, weißt du, ich bin jetzt nicht so der ganz tiefe Fußballfan, aber irgendwie fand ich den auch ganz gut. Also zumindest hatte ich immer den Eindruck, dass der so brennt. Und der wird auch so, finde ich, so durchgereicht.
Ja, ja.
Und ist es heute beim Fußball immer eher so, dass man grundsätzlich immer erstmal den Trainer tauscht, bevor man ans Präsidium geht, an Spieler, an, weiß ich nicht, vielleicht ist es der Masseur, ich habe keine Ahnung. Ja. Irgendeiner, das ist ja ein gesamtes Team und die müssen ja alle funktionieren.
Ja, im Grunde hast du natürlich völlig recht, dass vor allem halt in Deutschland geht es halt immer an den Trainer. Wenn ich jetzt dran denke, ich weiß gar nicht, was jetzt... wir brauchen ja nicht überall, das ist ja überall, was das an Abfindung kostet, mit welchen Argumenten diese Trainer nach einem halben Jahr rausgeschmissen werden. Da fragt keiner mehr, ja, habt ihr das bei der Einstellung nicht gemerkt? Wer verantwortet das eigentlich, eine Abfindung von 10, 15, 20 Millionen Euro? wenn ich jetzt dran denke, diese Sportdirektoren, die sitzen ja bei jeder Mannschaftssitzung mit dabei, die sehen jedes Training. Und da muss man schon sagen, hast du das vorher nicht gemerkt? Konntest du da nicht eingreifen? Also das ist schon bei uns, ich sage jetzt mal, extremer wie in Italien oder in Spanien, teilweise auch in England, wo einfach die Trainer einen besseren Stellenwert haben.
Aber wie ist denn das zum Beispiel, ich habe mal so nachgelesen, als Jürgen Klopp nach Dortmund damals gekommen ist, da ist der auch ziemlich lange durchs Tal der Tränen eigentlich gegangen. Ja. Und das musste sich alles finden und korrigier mich, ich glaube, das waren die ersten 3-4 Jahre, war wirklich mühsam.
Ja.
Und die haben trotzdem an dem festgehalten und sind ja doppelt und dreifach belohnt worden.
Ja.
Und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass so wirklich so Thomas Tuchels dieser Welt, ich meine, das sind doch, die müssen doch richtig Ahnung vom Fußball haben. Und manchmal macht es doch auch vielleicht eher Sinn, dem das richtige Team zu bauen, als immer nur das gleiche Team zu behalten und dann den passenden Trainer zu suchen. Oder ich weiß es nicht, stelle ich mir es zu einfach vor.
Ja, es gehört einfach dazu, dem die gesamte Unterstützung zu geben. Also du hast halt im Fußball wirklich einen ganz, ganz, ganz schmalen Grat. Sag mal, Bayern München lebt wirklich zum großen Teil von ihrem Selbstbewusstsein. Diese Mannschaft, egal wenn du da hingehst und dort spielst, dann tankst du dieses Selbstbewusstsein. Aber es ist halt ein schmaler Grat zur Überheblichkeit. Wenn ich jetzt Trainer nehme, die haben wirklich die größte Stärke, kenne ich schon einige, ist die Gelassenheit, was sich natürlich auf die Spieler überträgt. Wenn du 2 Minuten vor einem WM-Endspiel einen ganz coolen Trainer da hast, aber der Schritt zur Lethargie ist halt ganz, 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 ganz knapp. Wenn du, und ja, also mich hat dann schon gewundert, dass wenn du jetzt, wenn dir der Tuchel zu theoretisch ist, zu viel erklärerisch und du den dann rausschmeißt und dann den Tuchel holst, ja, Hut ab für die Entscheidung dann.
Du meinst den Nagelsmann vorher?
Ja, den Nagelsmann rausschmeißt, genau. Und dann den Tuchel holst, genau.
Ja, ja.
Genau. Das ist, damit, da sage ich für mich, denke ich, ja, Hut ab, ja, mutig. Das andere Beispiel ist halt SC Freiburg, FC Heidenheim. Wenn ich jetzt im Heidenheim bin ich ja so am Rande ein bisschen tätig über den Sponsor MHP. Ich glaube, die haben seit 26 Jahren den Trainer, den gleichen Trainer. Die haben wahrscheinlich 50 Millionen Euro an Abfindung gespart, was sie dann in die Mannschaft stecken können. Und Heidenheim zahlt keine so großen Abfindungen. Aber bei uns geht es halt dann sofort los. Ein Spiel verloren, jeder. Dann kommt der Aufsichtsrat. Und interessant, wir haben einmal mit Leuten von einem der mit Jürgen Klinsmann von einem der beiden großen Autofirmen in Stuttgart gesprochen, also mit führenden Leuten, Vorständen. Ja. Und da hast du halt den Eindruck, die erklären uns, wie Fußball läuft. Niemals würden wir jetzt auf die Idee kommen, zu Mercedes zu fahren und denen zu erklären, wie man Autos baut. Fußball ist halt einfach,
jeder kann weiß, mitnehmen,
wie es funktioniert. Und wenn sie mal ein bisschen Geld reinstecken, dann denken sie so, jetzt sind wir aber auf den Spuren von Real Madrid.
Ja, was ich so krass finde am Fußball, eigentlich kann ja wirklich eine Mannschaft, die eigentlich von der Qualität her gar nicht groß genug ist, alle schlagen, wenn die einfach einen grandiosen Tag haben. Das finde ich schon mal gut. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gesehen, der Drittligist, der Bayern München raushaut und der auch, der hat ja einen mega Job gemacht. Klar. Aber da sieht man einfach mal, wenn alle brennen, ich schwöre dir, bei diesem Mannschaft, da brennt der Busfahrer, da brennen die Spieler, da brennt der Trainer, da brennen alle. Und dann setzen die das halt einfach um. Und dann können die Top-Mannschaften, wo vielleicht die Hälfte nicht mehr brennt, einfach mal raushauen.
Ja, aber du darfst jetzt nicht denken, dass die im Pokal als Drittligist gegen den Erstligist verlieren, dass die nicht brennen. Also es ist halt einfach im Fußball so, man spielt halt zum Beispiel ja immer noch gleich wie vor 50 Jahren. 11 gegen 11, gleiche Spielfeldgröße. Aber in der dritten Liga, das sind auch Profis, die trainieren auch jeden Tag mindestens einmal. Und ich war jetzt ja bei der Asienmeisterschaft in Katar, in Doha, mit Klinsmann und Südkorea. jede Mannschaft kann ein Spiel des anderen zerstören. So wie jetzt in Saarbrücken, immer wenn die spielen, regnet es. Ich weiß nicht, ob die bei 26 Grad an so einem schönen Abend auch gewinnen würden. Aber dann regnet es da jedes Mal. Der rutscht aus, der rutscht aus. Ja, also das ist halt immer, Fußball ist immer eine Momentaufnahme. Wenn jetzt heute Abend nochmal, keine Ahnung, Deutschland gegen Frankreich oder das WM-Endspiel, weil keiner weiß, oder wahrscheinlich wird es ganz anders ausgehen. Du hast halt einen Spielverlauf. Guck mal, Stuttgart, die waren letztes Jahr Drittletzter in der Bundesliga, mussten für 50 Millionen Spieler verkaufen. Sonst wären sie wahrscheinlich insolvent gegangen und sind jetzt Dritter. Aber dann kommst du in einen Flow rein, immer wenn du gegen den Gegner spielst, wenn du im Abstiegskampf bist, hat er seine beste Mannschaft. Wenn es bei dir läuft, sind auf einmal beim Gegner, oh, der Torwart ist verletzt, der wichtigste Verteidiger ist verletzt. Mhm. Dann spielst du immer gegen den, der gerade im absteigenden Ast ist. Also manchmal kommen halt Sachen dazu und da sind wir schon wieder bei Klinsmann. Du kannst im Fußball alles richtig machen und trotzdem am Samstag verlieren, wenn der gegnerische Torwart über sich hinauswächst. Du kannst alles falsch machen und kannst gewinnen, weil beim gegnerischen Torwart am Abend vor dem Spiel seine Frau ihn verlassen hat und der zweimal hinter sich greift, weil er völlig durcheinander ist. Also das sind ja so viele Komponenten, die da einen Einfluss haben. Ja.
Fußball ist grauenhaft. Wie findest du unseren Nationalmannschaftstrainer, den Julian Nagelsmann?
Den finde ich halt insofern klasse, dass ihm eigentlich alles egal ist. Der zieht sein Ding durch. Der hat mit nichts was am Hut. Sag mal, ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem mit Trainern. Also, ist bei ihm nicht ganz so schlimm. Aber die einfach glauben, diese Aufstellung, die Taktik, die Auswahl ist das Alleinseligmachende, was zum Erfolg führt. Weil, wie gesagt, diese anderen Komponenten, Motivation, da kommen wir ja vielleicht noch, wenn wir Richtung EM gehen, dazu, Sommermärchen, also diese Motivation, die Begeisterung, also es gibt welche, die sind noch extremer wie er, aber da muss man immer ein bisschen aufpassen. Es ist nicht nur die Taktik und die Aufstellung, um ein Spiel zu gewinnen.
Also ich fand es schade, dass er weg ist bei Bayern München. Ja. Ich mochte den sehr, sehr gern. Ich bin ja irgendwie bei Bayern München, da weißt du ja, ich habe ja da die Sitze. Ja. Ich bin da irgendwie dazugekommen, als der Guardiola noch da war. Ja. Und ich fand den Guardiola Weltklasse. Ja. Also ich, weißt du, was mir an dem so gut gefallen hat? Ich bin immer sehr viel ins Brenner gegangen, in der Maximilianstraße. Und da ist gefühlt jeden Tag der Guardiola zum Mittagessen reingekommen. Jetzt, ich übertreibe. Ja. Hat sich immer einen Fisch bestellt, ein bisschen Gemüse, hat mit allen geredet, hat Spaß, hat richtig Freude gehabt irgendwie.
Ja.
Und das hat man auch, finde ich, gemerkt. Ja. Also als der gegangen ist, das war wirklich sehr, sehr schade.
Ja. War jetzt interessant, weil ich habe jetzt, das hat, glaube ich, der Nagelsmann letzte Woche gesagt im Interview und da, was Jürgen Klinsmann in anderen Worten immer sagt, dass wir reden ja nur über Fußball. Wir reden nicht über Atomabrüstung oder Krebsforschung. Wir reden nur über Fußball und ohne Spaß und ohne Freude kann Fußball nicht funktionieren. Völlig ausgeschlossen.
Ja. Na, Fanny, du siehst aber auch, welche Wichtigkeit. Also ich glaube, die Leute werden, wenn das Samstagsspiel ausfällt, werden schlimmer getroffen, als wenn jetzt noch irgendwas anderes Schlimmes auf der Welt passiert.
Ja klar, absolut.
Also Wahnsinn. Aber du hattest die EM angesprochen.
Ja.
Was wird da passieren?
Also ich merke es natürlich deutlich an vermehrten Interviewanfragen. Jürgen Klinsmann, Vergleich 2006, Sommermärchen.
Ja.
Was mir bisher so ein bisschen manchmal ratlos zurücklässt, ist, man redet immer von Sommermärchen 2.0, aber so richtig arbeiten dran tut eigentlich niemand. Beispiel, wir hatten ja Riesenkämpfe auszufechten, gipfelte sogar im Rücktrittsankündigung vom damaligen Präsidenten Zwanziger, weil der Deutsche Fußballbund, wie es halt immer so ist, schon sein Quartier für die WM 2006 festgelegt hatte. Rainer Kallmund war vor allem ja beim DFB damals einflussreich und es war klar, die deutsche Mannschaft trainiert in Leverkusen und wohnt in Bergisch Gladbach. Mhm. Und dann kam dann Jürgen Klinsmann und er kam dann schnell zum Entschluss, man hat halt drüber geredet, über Öffentlichkeitsarbeit. Und also Öffentlichkeit ist ja nicht nur Medien, sondern viel mehr. Und er hat dann irgendwie mal völlig entwaffnend abends gesagt, also unsere Trainingseinheiten kommen dann in der ganzen Welt, New York, Tokio. Und er sagt, ja klar kommen die da im Fernsehen. Und er sagt dann, und wir zeigen den Menschen die hässlichste Stadt, die wir haben, Leverkusen. Die allerhässlichste Stadt im ganzen Land. Und ich habe gesagt, du kannst natürlich mit 100 Journalisten, die ja die Nationalmannschaft begleiten, 5 Wochen nach Leverkusen gehen. Aber der Lagerkoller beginnt schon beim Kofferpacken. Die drehen ja durch. Und als wir, natürlich hatte der Rainer Kallmund die Chance gesehen, das Stadion komplett neu zu machen auf Kosten vom DFB, also was weiß ich, WLAN, neues Flutlicht. Und dann ist ein Riesenkampf ausgebrochen und ich habe gesagt, wir können jetzt nicht nach Bayersbronn oder sonst wo in Schwarzwald gehen, sonst kommt ja wieder Spätzle Connection. Ja. Oliver Bierhoff kam mit Tegernsee. Mhm. Da hat dann der Jürgen wegen mangelnden Trainingsmöglichkeiten, er hat gesagt, wir können nicht auf dem Dorfplatz trainieren und dann zur WM in Stadion 80.000 spielen, das geht nicht.
Ja.
Und er sagt dann, nee, bleibt nur Berlin. Wir müssen der Welt Berlin zeigen. Wir müssen dorthin, wo die Spieler auch mal einen Kaffee trinken können. Jedes Training, jede Fahrt muss praktisch da rund ums Olympiastadion stattfinden. Also eine riesige, ich sag mal schon, Motivationssache. Und wenn ich jetzt sehe, sie gehen zur EM wieder nach Herzogenaurach. 5 Wochen. Mein Adidas Campus ist super, aber ja. Welche... Ich sag mal, 18- bis 30-Jährige wollen 5 Wochen nach Herzogenaurach. Wahrscheinlich nicht mal die Adidas-Mitarbeiter, die dann in Nürnberg wohnen. Also man müsste einfach mehr tun. Wir haben damals Pressekonferenzen in Schulen gemacht. Einfach mehr, ein bisschen rausgehen.
Aber woher kommt das? Also wer legt denn sowas fest? Ist es jetzt der dem Nagelsmann sagt da, mir egal? Ist es Adidas, die sagen, du, ich will, die ganze Welt will ich zeigen, dass ich Adidas, weil, also... Aber der Trainer könnte doch theoretisch auch wieder sagen, so wie damals, du pass auf, EM ist mir wichtig, das Ding muss sitzen, was du richtig sagst, so und so viel Pressevertreter, das muss knackig sein. Da gehen wir auch von mir aus wieder nach Berlin. Oder man hätte auch gleich die Story erzählen können, Berlin hat uns Glück gebracht.
Klar. Ja, das ist einfach die, ohne jegliche Wertung, die Einschätzung dieser Trainer, da sind wir schon wieder bei Jürgen Klinsmann, der halt kein klassischer Trainer ist, sondern eher ein Manager oder was zwischen Manager und Trainer stattfindet. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass halt diese Trainer, also nicht gerade die Laptop-Trainer, aber schon die einfach glauben, Taktik, Aufstellung, System ist wichtiger als alle anderen Rahmen. Der Jogi Löw ist ja genauso. Der Jogi ist eher, ich vergleiche das immer medizinisch, der eine ist halt ein Homöopath, Jürgen Klinsmann, ganzheitlich. Und der andere ist halt ein klassischer Chirurg. Wir trainieren 3 Wochen und ich kann die Probleme beseitigen. Und wahrscheinlich liegt jeder irgendwo in der Mitte, aber jeder Trainer macht halt sein Ding. Und jetzt wird halt mehr wert. Die Zeiten haben sich ja auch geändert natürlich. 2006 ist halt auch schon echt recht lange her. Aber ich bin halt eher auch so der ganzheitliche Typ. Zum Beispiel die letzten Freundschaftsspiele oder vorletzten jetzt, die waren ja in den USA. Das würde ich halt 7, 8 Monate, wenn ich hier Begeisterung schaffen will, kann ich nicht nachts um 3 Uhr Ortszeit spielen. Das geht halt nicht.
Ja. Was ich halt immer schwierig finde, ist, die Leute gucken immer nur, was hat man mal so gemacht. Das heißt, auch ob das jetzt hier beim Fußball ist oder in der Formel 1, der hat einen Rennstall zum Weltmeister gemacht, dann holen wir den, dann werden wir auch
klar.
Weltmeister.
Ja, klar.
Und das finde ich, das kann nicht funktionieren. Nee. Jürgen Klopp funktioniert Weltklasse dort in Liverpool. Was du richtig vorhin gesagt hast, du, wenn der morgen Bayern München übernehmen müsste, würde der mit den Champions League spielen? Man weiß es immer nicht.
Genau. Also
ich glaube, es muss so viel richtig funktionieren.
Ja.
Und vielleicht findest du, also du weißt ja, meine Lieblingsserie ist ja Ted Lasso.
Ja.
Vielleicht gibt es irgendwo da draußen einen Trainer, der eine Viertligamannschaft trainiert, der aber eine ganz besondere Gabe hat, einen Zugang oder wie auch immer, der vielleicht genau jetzt der Richtige wäre. Warum man immer nur so mit so großen Namen, also wo beginnt denn das Scouting eigentlich? Also wo fängt man an, sich um Trainer zu kümmern? Holt man Ein aus der dritten Liga, würde man den in die Bundesliga holen? Darf man das nicht? Oder wie funktioniert denn sowas?
Ja, also zunächst mal das Trainerscouting des Hamburger SV.
Sehr gut.
War so, dass sie in Mainz den Jürgen Klopp beobachtet haben, wo er in Mainz Trainer war, ganz am Anfang.
Ja.
Und ich glaube, es gibt irgendwie, man weiß ja nie, was ist jetzt typisch Fußballlegende, aber es scheiterte dann daran, dass er mit zerrissenen Jeans kam und das Training mit 5-minütiger Verspätung begonnen hat. Dass das halt nichts für den HSV ist, hat man dann damals entschieden, so einen Trainer zu nehmen. Trainer-Scouting ist schon was Wichtiges, aber du siehst ja, diese Leute, die Trainer einstellen, gehen ja kein Risiko. Weißt, also Jürgen Klinsmann wäre ja auch nie Bundestrainer geworden, wenn man irgendeine Alternative gehabt hätte. Oder wenn jetzt 2 Jahre später die WM einfach, die hat man ja nicht verschieben können, wenn so ein Zeitdruck da ist. Aber die gehen ja alle auf, sag mal, ihre Sicherheit. Ich habe jetzt den Tuchel geholt oder Nagelsmann, was hat er gesagt, 25 Millionen Ablösesumme gekostet. Das ist ein Riesentalent und der kriegt das bei uns hin. Dann lehnen sie sich zurück. Dann lassen sie den machen, dann merken sie, läuft irgendwie nicht. Dann beginnt man ja schon, ihn zu demontieren, indem man bestimmte Sachen über die Medien halt streut. Das ist halt alles auch relativ viel öffentlich. Dann schmeißt man ihn raus, dann gibt es 3 Spiele Theater. Und nach 4 Spielen ist wieder Ruhe eingekehrt. Jetzt schmeißt man den Tuchel raus, dann gibt es 2 Wochen Theater. Dann kommt ein anderer, dann gewinnt der 2 Spiele, die der Tuchel wahrscheinlich auch gewonnen hätte. Und die Leute sind wieder ruhig. Das ist halt einfach... So richtig ernst nimmt es ja auch niemand. Das ist nicht ihr eigenes Geld, wie bei dir, wenn du was machst, sondern ja. Das Geld des Vereins. Es kommt immer wieder Sponsoren. Und eigentlich muss ich schon sagen, viele Leute, die Entscheidung treffen, haben halt jetzt keine Ahnung von dem Spiel. Das zeigt natürlich Bayern aus mit Uli Hoeneß, Rummenigge. Das sind natürlich schon absolute Kapazitäten. Aber ja. Dann wird es schon dünn da oben.
Du, wie siehst du unsere Chance bei der EM?
Gut.
Was denkst du so?
Gut. Also, wie gesagt, das sind dann immer Momentaufnahmen, wenn die gleiche Meisterschaft 3 Wochen später gespielt wurde oder früher. Aber wenn man jetzt mal, ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinnswechsel von dem Nagelsmann, der einfach sagt, ich nehme die Spieler, die im Moment am besten sind. Können nächstes Jahr ganz andere sein. Also so richtige Erbhöfe gibt es ja kaum. Wird auf jeden Fall spannend sein. Aber wenn ich jetzt so... Ich glaube schon, dass Frankreich wieder richtig gut wird. Ja, bin mal gespannt.
Also ich bin auch sehr gespannt. Vor allem macht es ja wieder eine Menge. Und da geht ja mächtig wieder die Post ab.
Ja.
Was ich bei dir immer auch sehr gut finde, ist natürlich, dass du aus einem großen Fundus der Anekdoten immer sprechen kannst. Und wir sollten auch hier trotzdem nochmal drüber sprechen. Du hast mir sowas Schönes und Lustiges erzählt über Franz Beckenbauer. Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn wirklich selig.
Wirklich, ja. Gott hab ihn wirklich selig. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn einmal kurz persönlich kennenlernen durfte und was er auch gemacht hat. Ich finde es eine Katastrophe, wie man ihm böse mitgespielt hat, auch die Medien. Ich bin ihm auf immer und ewig dankbar. Aber ich möchte, dass du bitte die Anekdote erzählst vom Thema, dass er keine schlechten Nachrichten überbringen könnte. Das fand ich einfach so gut.
Klar. Also mein Franz Beckenbauer ist einfach unfassbar. Eine Persönlichkeit. Also ich habe ihn ja mehrmals erlebt, schon als Journalist, als ich noch bei der Stuttgarter Zeitung war, bei der Fußball-WM. Dann über all die Jahre hinweg. Seine große Schwäche war halt einfach, er konnte keine schlechten Nachrichten überbringen an die Spieler. Also Aufstellung, die 11, das war für ihn wahrscheinlich nicht wegen den 11, die gespielt haben, aber wegen den 7, damals waren es immer 18. Mhm. Und dann hat der Berti Vogts erzählt, der damals ja Co-Trainer war, 90 beim Endspiel gegen Argentinien, ging es darum, ich glaube, Littbarski, Möller und Hässler, von den 3 konnten nur 2 spielen, weil es konnten halt im Endeffekt nur, es geht nicht, mehr als 11 geht halt nicht. Und am Tag vor dem Endspiel hat beim Berti auf dem Zimmer, da war noch nichts mit Handy, das Telefon geklingelt, der Franz, er soll mal in den Besprechungsraum kommen. Und dann war auf so einem Flipchart, waren die Namen gestanden, so schon in einer Aufstellungsformation. Und dann hatte Franz gesagt, und Berti, was meinst du? Dann hatte Berti gesagt, super, aber sind halt 12. Dann hatte Franz gesagt, ja, das weiß ich natürlich, aber wen lassen wir weg? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er hat gesagt, Libarski. Dann hatte Franz, aber Sekunde, aber du sagst ihm. Also einem zu sagen, du spielst nicht beim WM-Endspiel, aber das finde ich so klasse, das finde ich so positiv für ihn, die schlechten Namen, weil am liebsten hätte er alle irgendwie spielen lassen.
Aber ist es manchmal wichtiger als Trainer, dass du wirklich ein großer Menschenfreund bist und Menschenversteher und einen auch mal in den Arm nimmst, als das? Also
nur, klar.
Ich glaube, das ist fast wichtiger, als dass du wirklich immer alles tausendprozentig weißt. Ich glaube, dass die alle mega Ahnung haben vom Fußball.
Klar.
Aber ich habe das früher immer gemerkt, so verständnisvolle Trainer, mit denen bin ich besser klargekommen. Ich habe ja Basketball gespielt, nur dass ich einmal kurz erwähnt habe. Als immer so diese fürchterlichen Schleifer. Wobei es gibt auch Leute, die brauchen den Schleifer.
Also da muss ich ja mal zunächst unterscheiden. Nationalmannschaft und Verein. Also Nationalmannschaft hast du halt nur die Spieler, die da sind. Du kannst nicht sagen, wenn du jetzt, wenn einer mal echt, was weiß ich, nachts vorm Spiel unterwegs ist oder nicht schläft, oder da kannst du nicht sagen, dein Vertrag, da kaufen wir jetzt mal einen anderen, weil du hast nur ihn. Ganz selten, dass Deutschland gute, was weiß ich, 3, 4 linke Verteidiger hat. Also da bist du auf das Wohlwollen, da bist du auch schon ein bisschen Animateur, das ist keine Frage. Verein muss manchmal auch schon ein bisschen Druck da sein, weil du halt dann doch im Jahr 60, 70 Spiele hast. Auch da gibt es eine sensationelle Anekdote von Franz Beckenbauer, der ja schon auch sehr unfassbar oder unglaublich ehrgeizig war. Und als man mal, da ist schon mal nach einer Niederlage so eine Sprudelflasche gegen die Kabinenwand gedonnert innen und die Tür reingeknallt. Und also bei einem furchtbar schlechten Heimspiel, 1-4 verloren, saßen alle Spieler schon drin und haben gewartet, bis der Trainer kommt nach dem Spiel und haben gedacht, die ganze Sprudelkiste fliegt an die Wand. So katastrophal war das alles. Alle niedergeschlagen, alle Kopf nach unten. Und Franz Beckenbauer kommt rein und sagt, seid's nicht traurig, Bum, ihr könnt es nicht besser. Und hat die Tür zugemacht und ist wieder raus. Also du hast einfach unterschiedlichste Möglichkeiten, die Spieler zu ihrer Leistung zu bringen. Klar ist, nur mit Druck, das war mit Felix Magath, ist halt immer die Frage, die heutige Generation, ich glaube auch, dass man denen nicht viel erklären muss, dass man einfach dafür sorgen muss, wenn der Schiedsrichter das erste Mal pfeift, dass alle froh gelaunt sind, leistungsbereit, motiviert. Und das kannst du nicht mit Geld machen und das kannst du nicht mit Prämien oder sonst was, sondern mit guter Laune.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gab es lustige Anekdoten zur WM damals hier vom Sommernachtstraum hier? Nicht Sommernachts, oder vom Sommer... rund um die WM. Ich meine, wir hatten ja echt coole Spieler dabei. Also das war ja eigentlich alles. Und ich sag's dir ehrlich, das Wetter hat mitgespielt. Es war, ich hab selten so positiv in den Biergärten gesessen. Diese Stimmung, wildfremde Menschen lagen sich in den Dingern. Man hat die Deutschlandfahne am Auto montiert. Es wurde Lokalpatriotismus großgeschrieben. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Haben sich Beispiel, da alle verstanden?
Zum Beispiel, klar, kam noch andere, also klasse Musik war da, irgendwelche ganz Grönemeyer und was, also richtig,
das war Wahnsinn, stimmt.
Unfassbar. Aber auch da war halt einfach, klar, natürlich das Wetter, da konnte jetzt keiner was dafür, aber zum Beispiel, hat man da, als man da gestritten hat über Leverkusen, hat dann irgendeiner vom DFB gesagt, ach Herr Klinsmann, wenn Sie beim, so ein Direktor, wenn Sie am 14. Juli oder wann das war, am Tag nach dem Endspiel mit dem WM-Pokal in Frankfurt auf dem Römer stehen, dann werden Sie auch diesen Streit als kleine Episode betrachten. Und dann hat der Jürgen Klinsmann gesagt, Frankfurt-Römer, so fängt es schon an. Der Deutsche Fußballbund ist 50 Jahre mit allen Erfolgen nach Frankfurt auf der Römer.
Ja.
Und er hat gesagt, unsere Hauptstadt ist doch Berlin. Also ich gehe mit meiner Mannschaft am 13. Juli, wenn wir gewonnen haben, oder 14, nach Berlin ans Brandenburger Tor. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach Frankfurt auf der Römer gehen, aber meine Mannschaft wird mit mir gehen. Und das meine ich so, sagen wir so ein Klinsmann, der doch Dinge überlegt, den normalen Menschenverstand reinbringt gegen diese Welt der paar Funktionäre, die halt manchmal doch echt schwierig ist.
Na du, das ist, ich habe so einen Podcast hier gehört, ich glaube Macht und Millionen da um die FIFA.
Ja.
Das ist einfach, Geld regiert da die Welt. Also ich meine in Katar und alleine, dass der da auch wohnt und so. Also das ist alles, da verstehe ich immer nicht. Bei uns unsere Politiker, die müssen zurücktreten, weil sie eine Spende über 280 Euro genommen haben. Und da passieren so viele offensichtliche Sachen dann interessiert es irgendwie keinen.
Ja, du denkst immer, das können die jetzt doch nicht machen. Die können doch, die machen das. Die machen das und es läuft. Und wir tappen dann total in die Falle, siehe Katar, wenn wir dann anfangen, am Abend vorm Spiel zu diskutieren in der Mannschaft wegen Kapitänsbinde oder wegen irgendeinem Zeichen gegen Katar. Und in der Mannschaft haben wir aber dann zum Beispiel Gündogan, der damals Manchester City gespielt hat. Die gehören den Kataris. Also der kann eigentlich muss der schon sagen, Leute, ich bin jetzt raus. Und schon hast du in der Mannschaft einen Riss, einen Bruch. Unfassbar, unfassbar.
Die sollen, finde ich, einfach nur Fußball spielen.
Alles andere ist auch zu viel
von. Und alles andere ist zu viel. Und ein Fußballer ist kein Politiker und der soll damit auch nichts zu tun haben.
Ja.
Und diese Gedanken darüber, wo man das macht, die hätte man sich in dem Moment, wo das losgefallen ist, machen müssen. Ja. Aber nicht gefühlt eine Woche vorher. Und dann anfangen hier mit Regenbogenfarben rumzurennen oder erzählen, unter welchen katastrophalen Sachen. Das muss man früher machen. Und dann finde ich diese Diskussion auch völlig bescheuert. Aber du siehst es ja heutzutage. Es wird über alles diskutiert.
Ja.
Findet es in Katar statt, findet es nicht in Katar statt. Würde es in Italien stattfinden, würde es 10.000 Gründe geben, warum Italien doof ist.
Ja.
Also du kannst heute gar nichts mehr wirklich recht machen.
Also
das ist so schwierig.
Kann ich echt erzählen. Ich meine, das ist natürlich schon im Sport auch so ein Teil dieser Empörungskultur. Wir wollen die Fußballer dorthin treiben, dass sie mal was Falsches sagen, dass sie mal irgendwie sagen, oh, keine Ahnung, habe ich irgendwas, wo halt alle drüber lachen dann. Und wir treiben sie da rein. Also ich sage jetzt mal, jeder Fußballnationalspieler muss sich dann äußern zur Politik gegen Homosexuelle in Katar. Aber wir verkaufen ja Autos dorthin. Also Mercedes-Chef ist da noch nie gefragt worden, der Porsche-Chef ist noch nie gefragt worden. Und dann haben wir schon ein bisschen, dass wir sagen können, ah, guck mal, die doofen Fußballer, guck mal, die haben einfach keine Ahnung. Also das finde ich schon bei uns extrem schwierig. Und ich habe, das ist so meine eigene Erfahrung, ich war jetzt von 86 bis 2014 bei jeder WM. Mhm. Also das hat angefangen 86, da war ein Erdbeben in Mexiko, glaube ich, ein Jahr davor. Da war also ganz klar, dass meine Kinder als Waisen aufwachsen werden. Also ich komme nicht mehr zurück, die Gefahr ist viel zu groß, neues Erdbeben. 90 Italien waren die Stadien nicht fertig. 94 USA war irgendwie klar, man bleibt bei diesen riesen Entfernungen auf der Strecke. Und so ist das durchgängig. Also selbst in Deutschland war ja was gegen die Sicherheit der Stadien. 2010 war Südafrika. Da war ja nur die Frage, erschossen oder erstochen. Also klar war, du kommst im Sarg zurück. Also wir haben immer diese Kultur, so diese Veranstaltungen kaputt zu machen. Dort immer irgendwas zu suchen.
Aber das finde ich ist in letzter Zeit auch alles, also was heißt in letzter Zeit, ich glaube so die letzten 5 Jahre, es gibt nur noch schlechte Nachrichten.
Ja. Ja.
Und die Leute sehnen sich echt mal nach guten Nachrichten.
Vielleicht wird er mal ein guter Sportler, ein neuer Boris Becker oder ein neuer Michael Schumacher oder irgendwas würde dem Volk, glaube ich, schon gut tun.
Total, aber wo ist dieserjenige?
Ja.
Weißt du, die werden ja dann fahren, dann machen die zweimal irgendeinen Scheiß und dann interessiert uns auch wie in Zverev, interessiert uns mehr die Tomalla als ihn.
Ja.
Also das ist ja auch immer so, so krass, auch so diese Fußballer. Ja. Wie sollen die eigentlich wirklich über den schönen Fußball sprechen, wenn es eher um die Kinder, um die Frau, um die Geliebte, um sein neues Auto und um die Uhr geht?
Ja.
Und was hat er wieder für eine Klamotte angehabt?
Ja.
Es geht ja gar nicht mehr so richtig um diesen Sport. Also ich habe diese Doku mir angeguckt auf Netflix von David Beckham.
Ja.
Und da muss ich ehrlich sagen, ich wusste das gar nicht. Wirklich Hut ab. Er hat ja dieses eine Tor nicht gemacht und ist ja dann wirklich geächtet worden. Und er ist jedes Mal wieder aufgelaufen und hat trotzdem abgeliefert und jedes Mal ausgebuht worden. Also Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Also ich mache ja auch Vorlesungen und das beginnt ja bei uns beim Begriff Star. Was ist eigentlich ein Star? Bei uns ist ja nur ein Star, der am lautesten ist. Oder ist nicht ein Star ein ganz anderer? Weißt du, wenn du jetzt, wenn ich das so sehe, unsere Diskussionshelden sind ja dann Mario Basler, Stefan Effenberg. Wenn nichts gegen die Jungs, aber der eine ist einer von zwei deutschen Fußballern, die jemals wegen schlechtem Verhalten von der WM heimgeschickt wurden. Der andere hat halt, Mario Basler ist ja nicht ernst zu nehmen. Aber die kriegen halt ihr Forum. Die reden was, so Stammtischmäßiges, und schon finden das die Leute richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war einmal Trainer von einem Viert- oder Fünftligisten. Da haben nach 4 Wochen die Leute, glaube ich, nicht mehr gewusst, ob das Tor auf der Längs- oder auf der Breitseite steht. Und ist also kläglichst gescheitert. Aber ein Spruch raus, ich lese immer nur Stars, Stars, Stars. Aber eigentlich müsste man halt mal anfangen, was ist eigentlich ein Star bei uns?
Wie würdest du das eigentlich sehen? Das frage ich mich immer, aber da habe ich halt keine Ahnung. Lothar Matthäus, der ja wirklich ein sensationeller Spieler war.
Mega.
Wäre der ein guter Trainer? Kann der das? Ich meine, der macht ja auch immer relativ viel. Sag mal, was macht denn eigentlich deine Frau da im Hintergrund?
Ja, Wahnsinn.
Reißt die das Haus ab? Renoviert die gerade noch?
Ist halt schwäbisch.
Lothar Matthäus.
Lothar.
Der Loder. Kann der was?
Ja klar, natürlich kann auch er was. Also Marlene, der Gregor fragt gerade, ob wir renovieren im Haus.
Gregor, ich muss hier alles machen, während mein Mann seinen Hobbys nachgeht.
Ich bringe Marlene jetzt auch.
Arbeiten.
Bring sie jetzt ganz groß raus. Sie ist mitten im Podcast dabei.
Sehr gut. Klar. Ja.
Läuft bei ihr. Nein, aber ich frage mich das immer, warum kriegt denn der nie mal eine Chance? Also warum ist der nicht in der Bundesliga irgendwann mal irgendwo hingekommen? Weil so viele Spieler sind ja Trainer geworden.
Ja.
Aber warum wird der gemieden?
Schwer zu beurteilen. Also ich glaube, wenn er die richtigen Leute an seiner Seite gehabt hätte von Anfang an, wäre er auch ein großer Trainer hätte er werden können. Aber es ist jetzt kein Automatismus, das betrifft jetzt gar nicht Lothar Matthäus. Ich sage immer, nicht jeder, der eine geile Frisur hat, kann auch Haare schneiden. Nicht jeder, der ein klasse Spieler ist. Du musst halt einfach brutal unterscheiden. Also ich habe das ja auch dann mit dem Jürgen Klinsmann bei Bayern erlebt. Da werden dann halt Spieler gefragt, was hältst du vom Klinsmann? Und dann kannst du ja eh schon einpacken. Weil wenn ein Trainer offensiv spielen lässt, dann sagen die Verteidiger immer, ah, der hat keine Ahnung. Aber nur halt aus Eigeninteresse, weil sie immer in der Abwehr mit 3-5 dastehen und rennen müssen und rennen müssen und rennen müssen. Aber einer allein, du bist halt immer schon so mit deinem Umfeld, du brauchst halt Leute, auf die dich verlassen können, Leute, die deine Karriere planen. Das fand ich jetzt beim Lothar so ein bisschen ungeschickt. Also ich glaube, wenn jetzt Lothar Matthäus angefangen hätte als Trainer bei der deutschen U19-Nationalmannschaft, dann vielleicht die U21-Nationalmannschaft, dann vielleicht ein Bundesliga-Verein, aber dieses ganze Israel-Ungarn. Wobei das schon, sagen wir mal, da Lothar Matthäus schon und Jürgen Klinsmann, überleg gerade, wenn es noch gibt, dann wäre der Franz wahrscheinlich, den tut man halt einfach Unrecht in vielen Bereichen. Beim Franz halt mit dem Sommermärchen, Klinsmann und Matthäus, das weiß man ja, man sieht es ja heute, höre ich auch immer wieder, wenn bei Bild halt auf Online Seite 1 steht, Klinsmann, Matthäus, dann garantiert das halt Klicks. Selbst Rudi Völler garantiert keine solche Klicks wie diese beiden Namen. Und dann noch immer am besten irgendwas Negatives. Klar, du kannst, und da hast du dann auch als Medienberater keine Chance. Beispiel Bayern München, die Buddha-Figuren.
Das stimmt.
Was heute noch kommt. Und im Grunde hat es man, ich weiß gar nicht, 500 Mal versucht zu erklären, als der Jürgen damals gesagt hat, Berlin, müssen wir hin, Schlosshotel Grunewald, da war er mal mit Bayern München und er ging da rein und hat gesagt, also man muss das Ganze ein bisschen die braunen Wände heller streichen. Ich habe dann gesagt, ja, aber das kommt von Karl Lagerfeld.
Genau.
War aber auch kein Argument mehr. Die streichen wir heller, weil junge Leute brauchen einfach Leben, Farbe. Wir wollen Weltmeister werden. Und dann hat Oliver Bierhoff damals gesagt, ich kenne, ich glaube Jürgen Meissner hieß der, so ein Innenarchitekt aus München, der soll das mal hier alles richten. Mhm. Und dann sind wir, Jürgen hat bei Bayern unterschrieben und dann hat man ja in einer Nacht- und Nebelaktion die beginnenden Bauarbeiten im Vereinsgelände da gestoppt. Und dann hat der Jürgen gesagt, da haben wir doch Jürgen Meissner, der war doch München, der soll mal hier vorbeikommen. Mhm. Dann kam der vorbei und hat die 5 Buddhas da oben hingestellt auf die Terrasse. Ich glaube sogar, die hat der Fotograf von Sportbild vor dem Jürgen Klinsmann gesehen, aber damit war das Kind halt im Brunnen, Buddhas in München, auf der Terrasse beim FC Bayern. Und noch heute kommen immer wieder die 5 Buddhas. Und das ist das Einzige, was mich richtig ärgert in meiner persönlichen, privaten Karriere. Ich war ja dabei, als der Jürgen da rausgeflogen ist, dass ich nicht die 5 Buddhas mitgenommen habe.
Die hättest du jetzt richtig überlegt, schön bei dir im Garten haben können.
Gell? Heute noch lachen wir und ich sage oft, Mensch, warum sind wir nicht da hoch und haben die 5 Buddhas da in unser Auto rein? Aber da siehst du, was Fußball, Vorurteile, Emotionen, niedere Instinkte werden da angesprochen oft.
Und da Fußball kann so grauenhaft sein. Ich weiß es noch, Uli Stienicke hieß er, glaube ich, damals, dass der bei der WM den Elfer verschossen hat.
Uli Hoeneß übers Tor, genau. Ja, Stienicke auch mal, ja.
Also, aber so, und das sind so diese Themen, wenn dir dieses Ding einmal aufgestempelt ist, du kriegst das da nicht mehr weg. Fußball ist ganz, ganz grauenhaft. Ist es das Schönste und das Grauenhafteste, was es teilweise gibt. Ich meine, in der Nachspielzeit, du führst 2-1 und verlierst 3-2.
Klar.
Und das innerhalb von 4 Minuten. Ja. Das gibt es nirgends auf der Welt.
Nee, klar. Aber das ist ja nur emotional. Also die werden jetzt nicht dazu gezwungen, das zu machen. Ist auch jetzt nicht so schlecht bezahlt. Ich meine, das Geld ist jetzt nicht alles. Aber ich glaube schon, dass alle mit denen tauschen würden. Das Leben ist ja schon irre. Du hast mit nichts was am Hut. Du fährst einmal am Tag da um 10 Uhr zum Training. Deswegen sage ich immer, dass ich glaube jetzt nicht, dass Fußballer zu viel Geld verdienen. Ich glaube halt, dass sie für das, was sie verdienen, zu wenig machen müssen. Das ist ja so.
Auch gut.
Der schwäbische
Ansatz. Ich sage ja immer, wenn es mir mal nicht gut geht, dann gucke ich mir das 7-1 gegen Brasilien an.
Genau.
Bei YouTube. Ich glaube, nichts ist so schön.
Ja, irre.
Ich finde es immer nur so traurig, dass immer eine Großaufnahme von so einem Kind, was völlig verzweifelt ist, von den Brasilianern, der fürchterlich weint, der tut mir wirklich leid. Ja. Aber ansonsten, das war doch wirklich, ich habe das gesehen, ich dachte, was ist hier los?
Ja.
Das gibt's doch nicht.
Ja.
Ja, oder? Klar. Das war doch wirklich Weltklasse.
Ja. Aber auch eine Form, ich glaube schon auch von Überzeugungsarbeit, dass der Trainer vor dem Spiel sagt, wir völlig, damals der Yogi, völlig sicher, also den Spielern, wir gewinnen dieses Spiel, wenn er jetzt mal die nächste Viertelstunde aufmerksam zuhört und das dann macht, was ich euch jetzt sage. Aber dann werden wir dieses Spiel gewinnen, weil die nervlich nicht in der Lage sind, in dem eigenen Land, sowas durchzustehen. Und klar, dann kommt halt, wenn der erste Schuss reingeht, das ist halt Fußball. Im Basketball kannst du 10-0 stehen, dann macht es noch keinen nervös. Aber im Fußball ist halt bei einem Stand von 1-0 und die anderen werden nervös und wollen schnell ein Tor schießen, dann kriegen sie aber schnell das zweite. Ja, das ist halt schon Wahnsinn. Ja.
Aber da hat auch wirklich alles geklappt.
Ja.
Also das war wirklich Wahnsinn. So in der Form habe ich es auch nie wieder gesehen. Also sensationell. Roland, wir sind jetzt dein 12 Uhr Mittagessen ruft.
Schwäbisch, ja.
Schwäbisch. Ich muss dringend nichts mehr essen. Ich war am Wochenende auf der Waage und es ist wirklich, also das Nächste, was ich sonst als Job machen könnte, wäre Sumo-Ringer.
Okay, ja, ich habe jetzt auch einen guten Trick. Ich mache jetzt 2 Diäten, weil von einer werde ich nicht satt.
Ja, ich stelle mich jetzt nur noch mit einem Bein auf die Waage und versuche mal, was das bringt. Es ist wirklich eine Katastrophe. Pass auf, wir müssen jetzt aber trotzdem schnell noch 2 Fragen. Wir müssen die jetzt zum Schluss reinpacken, weil normalerweise stelle ich bei meinem Podcast immer die Frage, wenn Geld keine Rolle spielen müsste. Ich meine, du weißt, wie das ist. Und Kreativität, egal was auch immer. Und du dir eine Immobilie oder ein Haus bauen dürftest. Und du hast ein wunderschönes Haus, ich weiß es, ich habe es schon gesehen. Ja. Aber du dürftest machen, was du willst. Wie würde das Ding aussehen?
Also zunächst mal wäre mir wichtig, dass es in der Nähe meiner Enkelkinder wäre, Töchter und Enkelkinder. Mhm. Zunächst mal, das würde über dem stehen. Freizeitwert, Nähe Berge, ganz wichtig. Und dann müsste es halt, so wie es halt, ja, offen, hell, nicht so eingeschränkt. Also wir haben am Anfang in so einem Einfamilienhaus gewohnt, Baujahr 38. Diese kleinen Räume, da bin ich heute noch traumatisiert. Mhm. Dann ganz kurios, Bruno Labbadia, für den habe ich mal gearbeitet, hier bei der erfolgreichen Zeit in Stuttgart. Der hat immer gesagt, wenn ich nicht Trainer wäre, wäre ich Innenarchitekt. Der hat immer gesagt, niemals die normale Höhe, niemals, immer höher. Du musst immer höher machen. Also einfach eine Offenheit.
Ja, Raumhöhe ist super wichtig.
Raumhöhe, die dadurch ja gezeigt wird. Das kam von Bruno, deswegen haben wir heute 3 Meter statt 2,30 Meter.
Brauchst du einen Pool?
Nein, nee, habe ich nicht.
Nee, würde ob du einen würdest machen, wenn würdest du auch nicht bauen?
Nee, für mich persönlich nicht. Nee. Ich bin jetzt kein so ein, was so ein großer, ja, einfach, was würde ich, eher so ein naturverbunden, draußen der Garten. Also mir wären jetzt Bäume und so wichtiger als ein Pool.
Ja. Sehr gut. Und in der Nähe von deinen Kindern, also musst du jetzt demnächst irgendwann mal Richtung München umziehen.
Sag ich.
In die Berge.
Wäre ich dabei.
Tegernsee zum Beispiel.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Müssen wir nur aufpassen mit deinem Dialekt, aber das kriegen wir auch hin.
Ja, die Bayern müssen es halt hinkriegen.
Eben, die Bayern müssen sich auch dran gewöhnen. So, und pass auf, und wir haben ja eine Playlist, die heißt Real Hope Talk Playlist Musik.
Ja.
Und da kommt unser absolut oder dein Evergreen rein. Also dein Lied, wo du sagst, das ist für dich das Schönste. Das würden wir da in die Playlist.
Unter welchen Kriterien? Boah, das ist noch extrem schwierig. Also geil finde ich von der Gruppe Fünn, wir im Süden. Das ist eine Vocal-Gruppe. Das ist also eher dann an der Grenze zwischen Satire und Musik.
Können wir reinsetzen?
Ja, würde ich machen. Ja, wir im Süden.
Wie heißt die Gruppe?
Fünf.
Ja, Fünf, wir im Süden.
Ja.
Das merken wir uns.
Das ist natürlich schon richtig gut.
Was hört Yogi für Musik?
Eher Richtung Schlager.
Und Jürgen?
Also auch eher, sagen wir mal, aus früheren Zeiten.
Jetzt haben wir nicht ein einziges Mal über Mesut Özil geredet und ich weiß, da gibt es auch die ein oder andere Anekdote.
Ja.
Was mich noch,
wollte ich nur kurz einhaken, typisch gewonnen, Mesut Özil der Deutsche, verloren, Mesut Özil der Deutsch-Türke.
Ja. Es ist wirklich krass. Ja. Aber weißt du, was so komisch war? Es gibt so Fußballer im deutschen Fußball, mit denen ich nie was anfangen konnte. Ja. Das war so zum Beispiel Mesut Özil.
Ja.
Ich habe den noch nie richtig gut gesehen,
ja,
aber so Zusammenschnitte, die ich irgendwann dann mal gesehen habe. Da war dann irgendeine richtig gute Szene dabei. Ja. Das genau das Gleiche mit dem Gündogan.
Ja.
Den habe ich auch noch nie so richtig krass gesehen. Aber auch so ein Toni Kroos zum Beispiel. So, es gibt ja so Stars bei uns, die ich noch nie richtig gut irgendwie gesehen habe. Also es ist Wahnsinn. Das ist wie, also, und dann kommen wir auch wirklich zum Ende. Wir hatten ja hier bei uns, damals hat ja noch die München, also Bayern München und die Löwen haben sich ja ein Stadion geteilt. Ja. Und ein Freund von mir hatte oben so eine Loge. Und der hat dann immer gesagt, du Gregor, ich krieg immer das Stadion nicht so voll hier und bei uns oben, wenn die Löwen spielen, hast du nicht Bock. Und dann hatte ich halt Bock auf das Stadion und lecker essen und alles und habe mir, glaube ich, 4 Spiele angeguckt. Ich habe die noch nie gewinnen sehen. Okay. Jetzt so ziehe ich mir hier noch den Hass auf den letzten Metern rein.
Aber du hast halt einfach als normaler Zuschauer, der ich ja auch bin, meistens die Augen nur auf den Ball. Du siehst nicht, was der sonst macht. Der Jogi hat immer gesagt, der Mesut Özil ist der einzige Fußballer, der auch hinten Augen hat. Also der sieht alles, ein sensationelles räumliches Sehen und spielt den Ball immer dorthin, wo er jetzt gerade hin muss. Aber egal, das wäre ja wieder ein extra Podcast über Mesut Özil.
Das wäre ein extra Podcast auf jeden Fall. Roland, vielen lieben Dank und guten Appetit. Grüß nochmal deine Frau. Jetzt müsste fertig renoviert haben.
Jetzt können wir aufhören, die ist fertig.
Jetzt könnt ihr, genau. Jetzt wird's leiser, jetzt gibt's was zu essen.
Genau,
Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt schaltet sich die Sabi wieder ein. Alles klar. Also, tschüss. Ciao, ciao.